Willkommen bei den Two Queer Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag oder einen schönen guten Abend. Wir wünschen euch eure Two Queer Nights. Kapitel 14 des Buchs Fulcrum erwartet uns heute. Und wie immer an dieser Stelle begrüße ich dich, Thomas.
Hallo Kai.
Wie geht's dir? Diesmal hatten wir ja gar nicht viel Vorgespräch.
Stimmt. Ich muss nach unserem Call weiterarbeiten. Ich glaube, das reicht als Information, wie es mir geht.
Toll.
Ja, das muss ich mit den zwei Projekten parallel erst etwas einpendeln. Und das andere muss mal richtig losgehen. Ich glaube, dann wird's entspannter. Also so Ende Februar, Anfang März, denke ich.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, genau.
Dafür geht bei mir das Neue gar nicht los. Das
immer noch nicht.
Keine Ahnung. Also irgendwie kommen die nicht in die Pötte. Also der Fachbereich irgendwie. Oder, ja, keine Ahnung. Also. Ich hab jetzt auch noch im anderen Projekt doch noch Arbeit gefunden. Und okay. Das mache ich gerade. Und ja, von daher ist es gar nicht schlimm.
Sollte nur kein Dauerzustand sein, ne?
Mhm. Gut, dann lass uns mal anfangen. Kapitel 14 ist es heute. Und mit dem Solomon geht es weiter. Denn der wirft einen skeptischen Blick auf die Elderkrieger, die er da vor sich hat. Das ist ein Sturmtruppkrieger mit gebogenen Klingen, geschlossenen Helmen und geschmeidigen Bewegungen. Und die haben so segmentierte Rüstungen an, die aus dem gleichen Material bestehen wie die Ruine auf dem Planeten, die sie da erforscht haben.
Das war schon der erste Punkt, wo ich schmunzeln musste. Da steht, die Rüstung sieht aus, als wäre sie aus dem Material wie die Ruine auf 28.4. Und ich habe mich dann gefragt, ja, auf welchem 28.4 denn?
Ja, einen von denen. Es waren ja überall diese Torbögen. Genau. Die haben sie ja überall gefunden.
Ja, okay. Wie du sagst, Solomon ist da etwas unentspannt tatsächlich. Der Marius dagegen gar nicht, weil der sagt, ja, die sehen ja gar nicht kräftig aus. Wenn da ein starker Wind kommt, dann brechen die durch. Solomon ist aber anderer Meinung und sagt, die soll man auf keinen Fall unterschätzen, denn er hatte schon mal Kontakt zu Elderkriegern, und zwar in den Wäldern von Zar-Chao oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Und da hat er wohl zusammen mit den Lunarwolves, also er mit den Emperor's Children und einer Gruppe Lunarwolves, gegen Elder gekämpft. Und da waren diese Krieger auch dabei. Da waren aber auch irgendwelche Riesen dabei. So Riesen wie aus einer Legende. Und die haben wohl kurz einen Prozess gemacht, auch mit Fahrzeugen, und waren wohl Jetnuts ebenwürdig. Also der hat da einen ganz anderen Respekt als der Marius. Und so überraschter waren sie halt, als dieses Weltenschiff angekommen ist und nicht feindselig war.
Ich war bis jetzt der Meinung, dass die Elder bis hier unbekannt sind. Aber wenn die halt nicht unbekannt sind, frage ich mich, warum der Solomon das Design halt dieser Ruinen halt nicht erkannt hat. Weil das ist ja schon recht unique, ne? Und das, wenn das aus dem Material ist und der das ja alles ja schon mal gesehen hat. Ja, finde ich das seltsam, dass er irgendwie den Stil nicht erkannt hat. Aber es waren ja auch Elder-Piraten, vielleicht haben die einen anderen Style.
Genau, stimmt, das habe ich unterschlagen. Es waren nicht die Elder, die wir jetzt vor uns haben, sondern es waren Elder-Piraten. Also vermutlich welche, die auch nicht wirklich einen Heimatplaneten oder ein Weltenschiff haben, sondern die irgendwie marodierend umherreisen. Was in meinem Kopf nicht so wirklich zusammenpasst. Also bei den Dark Elder oder Trochi oder so hätte ich das erwartet, aber nicht bei den normalen Elder. Aber okay, auch da scheint es Piraten zu geben.
Und diese Schlacht auf Zar-Chao war eine sehr stürmische Schlacht, war halt auch viel Wind, und da waren die Fernkampfwaffen auch nutzlos, weil sie halt einfach nichts gesehen haben. Und er hat noch dieses Geräusch von diesen sirrenden Klingen immer noch in Erinnerung, was ihm halt auch diesen Respekt abnötigt. Und er kann sich auch an diese Kampfanzüge erinnern. Und allein schon wegen dieser Erinnerung sollte man die Eltern nicht unterstützen. Sollte man die Eltern nicht unterschätzen. Die Captains haben aber, nachdem die Eltern sich gemeldet haben, schon nach Krieg verlangt, auch wegen des Eroberungsauftrags des Kreuzzugs. Aber der Solomon vor allem argumentiert aus seiner Erfahrung auf Tsar Chau heraus und der Fulcrum möchte aber nicht kämpfen, ne, weil die Eltern nicht feindselig auftreten. Er will seine Entscheidung nicht irgendwann bereuen müssen. Das fand ich irgendwie seltsam.
Das ist nicht der, den wir kennen, ne? Weil nee, das sind ja Xenos und da war er schon ein bisschen radikaler unterwegs.
Und das ist eine komische Aussage von einem Typen, der die Eroberung und die Vernichtung der Laer halt um jeden Preis und um jedes Opfer wollte.
Genau, genau das, ja.
Und weitere Diskussionen lässt er aber auch nicht zu. Ja. Und weil man sich dann nicht einigen kann, auf welchem Schiff ein Treffen mit den Xenos stattfinden soll, schlägt der Eldrad Ulthran die Welt Tarsus vor. Das ist eine Welt, so konstruiert und frei von Leben, also nicht pflanzlichem Leben, wie die anderen Welten auch, die sie vorher immer so alles 28.4 bezeichnet haben. Mhm. Und ja, und da sind wir jetzt gerade. Und die Elder waren schon da, obwohl sie mit keiner Fähre gelandet waren.
Ja, was kann das nur sein?
Was kann das wohl sein? Und innerhalb von Ruinen einer verlassenen Siedlung, also alle Captains, Lord Commanders sind da und der Fulcrum. In der Nähe eines dieser Torbogen hatten sich die Elder aufgestellt mit Kriegsmaschinen, Schwebepanzern und mit Schwertern bewaffnet in so weißen Rüstungen. Und der Julius ist erstaunt über den Aufmarsch und der Solomon ist angespannt und hält nach Gefahr Ausschau.
Was ich an der ganzen Sache nicht verstehe, also so in der Mitte des Abschnitts geht es ja darum, dass das so ein bisschen ein diplomatisches Patt ist und sie sich nicht darauf einigen können, wo sie sich treffen. Aber wieso fängt das Ganze denn damit an, dass Solomon Unbehagen fühlt, weil gerade eine Elder-Delegation da ist? Dann müssen sie sich doch schon getroffen haben.
Naja, das fängt an, da haben sie sich schon getroffen. Und das wird halt im Nachgang beschrieben, wie es dazu kam.
Ach, das ist wieder so ein blöder Rückblick, meinst du? Innerhalb genau. Des, ja gut, dann, ja.
Dann wir unterbrechen jetzt, jetzt die Szenerie nochmal, um nachher wieder drauf zurückzukommen.
Ja, das
stimmt. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Wir haben eine kurze Unterbrechung dann auch in der Szene und springen in einen Gedankendialog zwischen dem Eldrad und dem Kirian Goldhelm.
Ja, genau.
Die sich mittels einer Art Telepathie anscheinend unterhalten. Also die reden nicht miteinander, sondern es findet halt wirklich in Eldrads Kopf statt. Mhm. Und der Kirian Goldhelm ist ein Phantomlord, der sich Sorgen macht, weil Eldrad dieses Treffen mit den Champansei verabredet hat. Mhm. Und kurzer Einschub, was ist ein Phantomlord? Ich war nämlich an der Stelle so ein bisschen irritiert, denn Phantomlords oder auch Wraithlords kenne ich nur als diese Elder-Kriegsmaschinen, diesen großen, riesigen Roboter mit, die so ähnlich sind wie Dreadnoughts bei den Space Marines, nur halt nicht mit Särgen drin, sondern mit Seelensteinen, eingeschlossenen Seelen gefallener Elder. Also eigentlich das gleiche Konzept, nur ohne Hirn und Herz. Also der Eldred unterhält sich halt das mit so einem Roboter. Und das ist halt der da halt auch steht mit dem Schwert an dem Tisch, ja.
Das wird ja nachher nochmal so ein bisschen erklärt. Auch genau das, was du gerade erzählt hast. Und auch der Unterschied zwischen Phantomlord und einem Dreadnought. Aber genau, es wird auch erwähnt, dass das ein lange verstorbener Charakter ist, mit dem man sich da unterhält. Was ja schon ein Hinweis darauf ist, dass das, was da drin ist, eben nicht wie bei den Dreadnoughts lebende Überreste sind, sondern wirklich was Totes oder nur noch die Seele von was Totem. Die unterhalten sich darüber, ob der, mit dem sie sich jetzt da treffen, wirklich der eine ist. Also das will der Kirian wissen. Aber der Eldrad kann das irgendwie nicht deuten, weil er kommt nicht durch. Also der, über den sie da reden, ist so ein bisschen verschleiert. Also nicht so wie die anderen Chimpansei. Nicht so einfach zu durchschauen.
Ja. Also der Kirian fragt, ob Eldrad ihn für den einen hält. Ja. Und jetzt Fulcrum oder Horus an der Stelle gemeint, das wird nicht so ganz klar, aber es sieht wohl momentan danach aus, als wäre Fulcrum gemeint, weil der ja momentan noch so ein bisschen schwankt zwischen Gut und Böse, was auch den Abschluss von dem Kapitel erklären würde. Ja. Und also bei mir ist noch dieser Eindruck von Eldrads Vision zurückgeblieben. Von daher habe ich noch ein bisschen geschwankt, ob hier an der Stelle Horus oder Fulcrum gemeint ist. Sieht aber wohl nach Fulcrum aus. Und es wird hier noch erwähnt, dass er sich mit einem Verstorbenen unterhält, also der Eldrad. Und damit ist halt dieser Phantomlord gemeint, ne? Also diese Seele, die da eingesperrt ist. Der Eldrad weiß nicht so genau um das Schicksal, wahrscheinlich des Fulcrums, ob der halt gut oder böse wird. Er weiß auch nicht, welche dunklen Kräfte, also Warp-Energien, Fragezeichen, Ausrufezeichen, der Imperator genutzt hat, um die Primarchen zu erschaffen. Denn er kann zumindest Fulcrum nicht lesen und auch seine Zukunft nicht erkennen. Und das scheint wohl dann bei allen Primarchen so zu sein.
Da hängt wohl dann dieser Schleier drüber, der ja auch die Navigation so ein bisschen erschwert.
Das war ja auch das Ding, dass die irgendwie, also da stand noch irgendwie, dass die sich hauptsächlich irgendwie im, dass der Geist sich irgendwie im Warp befindet, irgendwie so. So ganz verstanden habe ich nicht, was er gemeint hat.
Nee, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, na gut, wir wissen ja, dass es einen Unfall gab und die Primarchen irgendwo hingeschleudert wurden und in dem Zusammenhang ging es auch um einen Verrat. Ist jetzt schon lange her, aber wir wissen ja noch nicht so 100%, was der Verrat war. Und ich hatte zwischendurch mal ein paar Videos gesehen und es könnte auch ein Verrat von, also ein Verrat des Imperators an den Chaosgöttern sein, weil er sich deren Kräfte irgendwie bedient hat. Das würde dann ja schon erklären, warum die Primarchen auch so ein bisschen Chaos abbekommen haben.
Ja, vielleicht ist der Imperator ja doch noch der fünfte Chaosgott.
Ich hoffe nicht, nein.
Ich hoffe schon, dass wir ja schon.
Die Frage ist ja dann, wann erfahren wir das? In der 20. Edition oder so vielleicht.
Vielleicht.
Ich habe noch aufgeschrieben, dass die beiden eigentlich auch darüber philosophieren, dass sie ursprünglich überlegt haben, da so einen Krieg anzufangen, aber jetzt erstmal rausfinden wollen, wer da vor ihnen steht.
Weil der Kirian ist aber eigentlich auch der Meinung, die Menschen halt sich in ihrem eigenen Bruderkrieg selber umbringen zu lassen. Genau. Na, überlass sie doch einfach sich selbst und lass sie umbringen. Und der Eldrad meint dann, gute Idee, ne? Aber wenn wir jetzt nichts tun, wird das uns später auch beeinflussen. Deshalb lass uns mal was machen.
Genau, genau. Das habe ich aufgeschrieben. Was auch immer das heißt, aber genau. Unsere Unfähigkeit wird unser Versagen sein oder Verhängnis sein. Ja, keine Ahnung, was das heißt. Und beide hoffen, sie haben recht. Damit, dass sie jetzt doch was gemacht haben.
Ja, und der Fulcrum kommt zu dem Treffen ausstaffiert wie ein alter Pfau und geschminkt wie ein Clown.
Ja, so ähnlich habe ich mir den auch vorgestellt. Also nicht so wie immer, sondern übertrieben geschminkt, so wie es da steht, als hätte er bald einen Theaterauftritt.
Ja, der Solomon sagt ja auch, ne? Das sieht aus wie ein Abziehbild.
Ja. Ja, genau.
Also das Abziehbild eines Primarchen. Ist irgendwie.
Die Hauptsache es strahlt und glitzert in dem Fall.
Ja, und einen goldenen Kranz hat er auch noch im Kopf.
Mhm. Kein Wunder, dass der Eldrad immer grinsen muss, so zwischendurch. Aber erstmal ist das Ganze ja höflich, weil die verbeugen sich. Sogar der Phantomlord verbeugt sich. Und dann stellt sich Fulcrum vor, weil anscheinend wissen die beiden nicht, wie er heißt. Und dann wird er, nee, er stellt sich nicht vor. Der Eldrad weiß, dass es Fulcrum ist. Und dann wird er korrigiert von Eidolon, nämlich, dass das Lord Fulcrum ist von den Emperor's Children, was der Eldrad ein bisschen lustig findet, weil eigentlich wollte er eine Unterhaltung auf Basis von Tugenden und nicht von den Rängen irgendwie durchführen. Und in dem Moment dachte ich schon, okay, dann platzt Fulcrum jetzt und tötet ihn. Aber nö, der lacht nur darüber und gibt ihm sogar noch recht. Und der Solomon steht irgendwie daneben und versteht gerade nicht, was für ein Film da läuft und regt sich über so ziemlich alles auf, was da gerade passiert, habe ich das Gefühl.
Ja, ich habe eigentlich eher gedacht, dass das bei Eidolon so ist, weil dem ja gerade so ein bisschen der Mund verboten wurde.
Ja.
Durch die Blume.
Der wird ja nicht mehr beschrieben. Wir kriegen ja dann nur noch so ein paar Eindrücke von Solomon mit. Aber ist Eidolon nicht auf dem OP-Tisch gelandet zwischendurch mal? Müsste man das nicht irgendwo sehen oder merken?
Nö, der ist ja schon wieder fertig, oder?
Ach so, wieder zugemacht und alles in Ordnung.
Wahrscheinlich. Das würde da eigentlich nicht stehen.
Ja, ja, okay.
Vielleicht ist er jetzt schon gebrochen.
Ach so, das kann auch sein, ja.
Ja, es werden jetzt momentan so Nettigkeiten ausgetauscht. Mhm. Und der Fulcrum fragt dann die Frage, die dann auch so in meinem Kopf die ganze Zeit jetzt noch war, nämlich welchen Rang der Eltrad jetzt überhaupt hat in seiner Gesellschaft. Und das sagt er als Runenprophet. Ah, Hexer. Und alle greifen schon nach, und greifen schon nach ihren Waffen und sagt, nee, 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 nee.
Ja.
Das ist so eine Art Ratgeber. Das ist kein Anführer. Ne? Also die kommen dann zu ihm, wenn sie Rat brauchen. Und das Weltenschiff selbst hat auch keinen Führer. Eher einen, also Rat jetzt in Bezug auf Personen. Ne?
Mhm.
Und der Eltrad repräsentiert diesen Rat und somit auch das Weltenschiff.
Und erklärt dann auch noch so ein bisschen, dass das Wort Runenprophet ja eigentlich nur schlecht übersetzt ist, aber es gibt keine richtige Übersetzung dafür, um diesem Begriff Hexer so ein bisschen auszuweichen. Und es macht zumindest mal den Eindruck, als wäre Fulcrum davon besänftigt. Solomon ist sich aber sehr sicher, dass alles, was Fulcrum da macht und wie er reagiert, geplant ist und er bewusst die Elder herausfordern will, auch in deren Verhalten. Was aber anscheinend auch nicht so richtig funktioniert, weil die lassen sich nichts anmerken.
Nö, also der Eltrad ist ja da auch sehr ruhig und hat ja seine eigene Agenda, die er an der Stelle verfolgt. Der will ja auch mal jetzt rausfinden, was da los ist. Aber da kommen wir erst nachher dazu, weil jetzt kommen wir erstmal zum Ostian.
Der will auch was rausfinden, ja.
Der will auch was rausfinden, hat keine Nasenklammer dabei.
Genau. Der wird gern die Serena mal wieder besuchen, weil die haben sie ja ewig nicht mehr gesehen und steht anscheinend gerade vor ihrer Tür, wo er vermutlich nicht zum ersten Mal jetzt anklopft und gefühlt ignoriert wird, bis dann aber trotzdem die Tür irgendwann aufgeht und da jemand steht, den er zuerst gar nicht erkennt.
Ungewaschen und verkrustet vom Blut, auch aus ihren eigenen Wunden, die sich ja zum Teil entzündet haben, erkennt er dann doch die Serena. Die mufft auch, die hat sich schon länger nicht mehr gewaschen, die hat da sogar durch die geschlossene Tür gerochen.
Genau, ja. Lecker.
Und das steht da tatsächlich so, das ist, ja, fand ich, ja. Und die, sagen wir mal, vormals so ordentliche Künstlerin ist jetzt unordentlicher als er selbst. Das Atelier stinkt wie Hulle. Und vor allem geht ein Gestank von Tod von so einem Plastikfass in der Ecke aus. Und der Ostian kann halt nicht fassen, was mit Serena passiert ist.
Genau. Er fragt sie dann auch, was passiert ist. Und ihre Antwort ist ziemlich kurz, einfach nur nichts. Und sie wirkt sowieso die ganze Zeit irgendwie teilnahmslos. Das ist ihm dann relativ schnell auch zu blöd. Und dann bewegt er sich auf dieses Fass zu und will selbst mal schauen, was da los ist. Und sie hält ihn aber so ein bisschen fest mit einer Hand und sagt dann, nee, das soll er besser nicht machen, weil sie weiß nicht, was sie dann tut, wenn er dahin geht.
Das fand ich so ein bisschen, also als ich das gelesen habe, war das so die Szene, er geht dahin und sie steht dann, also wie im Film, wenn du so den Protagonisten von vorne siehst, der das Bild fast komplett ausfüllt und du siehst dann, dass jemand hinter ihm steht.
Mhm.
Relativ nahe und sehr plötzlich.
Ja.
So habe ich das gelesen, weil sie hat ja dann auch die Hand so in der Tunika drin.
Ja.
Als sie dann das sagt, was du gerade erzählt hast, dass sie nicht weiß, was sie tut, ja, dass sie danach irgendwas greift.
Ja.
Und so,
Bestimmt kein Pinsel, den sie da in der Hand hat oder greifen will.
Angeschärfter Pinsel.
Ja, genau, genau. Ja, es ist eine ganz seltsame Szene. Ich stelle mir das auch irgendwie genau wie in so einem Film vor. So im Hintergrund, alles ist irgendwie rot, braun, dreckig, unordentlich, es stinkt. Und eigentlich war dann die nächste Szene in meinem Kopf, er schaut, was da drin ist und landet dann in Einzelteilen auch mit da drin. Aber so weit kommt es ja zum Glück nicht.
Sie kann ja nach Ablaufen abhalten, das Fass zu öffnen. Er nimmt sie dann auch in den Arm und bietet ihr seine Hilfe und sein Verständnis an, wobei da steht, er kann das mit seinem männlichen Hirn gar nicht fassen. Sie ist halt auch kraftlos und schluchzt und bricht auch zusammen in seinen Armen, bevor sie plötzlich dann wie von einer Tarantel gestochen aufschreit und hochfährt und ihn von sich stößt und seine Hilfe ablehnt und einfach nur in Ruhe gelassen werden will. Und ja, Da geht bei ihm dann auch mal so ein Warnglöckchen an dem Kopf.
Ja. Also er soll sie in Ruhe lassen und sie wirft ihm vor, er hat's ja gut, er hat ja keine Probleme und ihr geht's beschissen, weil egal was sie macht, das funktioniert alles nicht. Und wenn ihr was gelingt, ist es nicht von Dauer. Aber er ist ja ein Genie und für ihn ist ja alles easy. Und dann platzt er auch mal kurz auf, weil ihm das anscheinend viele mehr oder weniger vorwerfen oder mitteilen. Und dann sagt er, das ist alles totaler Quatsch. Das kommt ja nicht von alleine. Und das ist auch nicht was, was immer da ist, sondern das ist harte Arbeit jeden Tag. Und es ist so ein komischer Schlagabtausch zwischen zwei Leuten, die eigentlich sehr enge Freunde waren.
Ja. Und dann passiert halt was, wenn er hat das irgendwie runtergerochen, dass es nicht so gut ist, wenn er da jetzt weitermacht, dass es dann sein kann, dass er in Gefahr schwebt. Mhm. Und dann platzt er halt auf. Und dann weicht sie vor ihm zurück. Und wo er dann merkt, dass er halt irgendwie wütend wurde, wo ich mir dann schon gefragt habe, ja, aber dann also platzt der ja nicht so auf, dass er irgendwie bedrohlich wirkt.
Ich meine, das kann ist ich aus mir nicht Hand. Vorstellen bei ihm, ja.
Und das erschreckt ihn dann aber wiederum.
Genau.
Und als sie dann aber die Hand nach ihm ausstreckt, um ihn dann doch noch um Hilfe zu bitten, haut er dann ab.
Ja.
Hä? Das habe ich nicht verstanden.
Ja, er schlüpfte so unter der Tür durch und sie schreit ihm hinterher so. In dem Moment hat sie anscheinend dann doch einen klaren Augenblick und sagt sogar, ja, sie braucht seine Hilfe. Und er geht einfach.
Nee, er geht ja nicht, er flieht ja. Ich weiß ja nur nicht, warum er flieht. Flieht er, weil er Angst vor sich selber hat oder Angst vor der Wut, die er da gezeigt hat?
Ich vermute schon, weil eigentlich will er ihr ja helfen. Und sie sagt ja dann plötzlich, nachdem sie ihn abgelehnt hat, ja, hilf mir, und er rennt ja trotzdem weg. Also, wie sagt man so schön, Angst vor der eigenen Courage oder so.
Ja, irgendwie, ich fand das seltsam.
Also er kann ja eigentlich nicht beeinflusst sein von irgendwas, weil er war ja nicht mit auf dem Planeten. Vielleicht sind es die Gesamtumstände auf diesem schönen Schiff inzwischen.
Welche Farbe hatte in deinem Kopf das Fass?
Das Fass? Das war grau, also ich habe es mir irgendwie nicht konkret vorgestellt. Es war kein blaues Plastikfass. Also
bei mir war es ein blaues Plastikfass mit schwarzem Deckel.
Das ist so der zweite Gedanke, genau. Aber ich habe tatsächlich beim Lesen nicht drüber nachgedacht, wie das Fass aussieht.
Und zwar so ein großer schwarzer Schraubdeckel.
Ja, also allein, dass da steht, es ist ein Kunststofffass, fand ich ein bisschen seltsam.
Aber da wusstest du direkt, was Sache ist. Ne? Es ist nicht beschrieben, was in dem Fass drin ist, aber es ist aber ziemlich genau, was drin ist.
Ja, auf jeden Fall.
Auch dieser braune Fleck, der da immer noch auf dem Boden ist, um den er ja so einen großen Bogen drumherum macht.
Ja, da wusste man auch, was das ist, ja. Ja. Vielleicht ist er auch deshalb weggerannt. War alles zu eklig.
Und dann geht's schon wieder zurück auf den Planeten.
Genau. Und jetzt kommt dieser Gedankengang von Solomon, der sich diesen Phantomlord ein bisschen näher anschaut und feststellt, der ist irgendwie kalt und wirkt leer, da ist überhaupt kein Leben drin. Und dann vergleicht er das mit den Dreadnoughts, wo ja noch ein bisschen Fleisch und Gehirn und Herz drin ist. Also da lebt noch was und diesem Phantomlord offensichtlich so und gar nicht.
Aber es ist lustig, dass er irgendwie über diese Überlegungen darauf kommt, wie das Ding wirklich funktioniert.
Ja, vor allem, weil ja noch beschrieben wird, dass die Gliedmaßen sind viel zu dünn, um irgendwie zu funktionieren. Er hat die Dinge aber schon in Aktion gesehen und die sind echt schnell und gefährlich. Im Grunde genommen ist das doch dann schon wieder was die als Hexerei bezeichnen würden, oder?
Wahrscheinlich schon, ja.
Ja, ist spannend.
Er sagt ja noch so schön, es geht eine Aura des Todes und als wäre die Maschine von einem Geist besessen, eine leblose Hülle.
Mhm.
Und sagt, ja, genau.
Ist ja auch so, genau.
Auch so.
Ja, deshalb ist ja, habe ich auch irgendwann mal gelesen, das Schlimmste, was du machen kannst, so einen Seelenstein zu zerstören. Also für die Elder ist das mit das Schlimmste. Weil die Seele ist dann weg. Quasi verloren. Wahrscheinlich bei es da nicht. Denn der sammelt ja die Seelen von denen.
Also ist der so ein Seelenstein eine Möglichkeit, den Slanisch zu umgehen?
Ja. Solange die Seele da nicht frei irgendwo rumschwirren kann, kann er sich die nicht schnappen.
Spannend.
Ja, vielleicht lernen wir noch mehr über die Elder. Finde ich auch ganz, ganz interessant inzwischen.
Ja, aber jetzt ist erstmal, ne, Essen, Trinken angesagt.
Genau. Was natürlich erstmal sehr unentspannt ist für die da sind, weil die sollen sich zu dem Eldrad an den Holztisch setzen. Was sie dann noch machen auf den Boden, fand ich faszinierend, dass Fulcrum sich da hinsetzt.
Beim Fulcrum glaube ich das, weil der ist ja zu groß, um sich da irgendwo auf den Stuhl zu setzen.
Ja.
Wobei ich nicht weiß, wie groß der Eltrad ist, aber ich gehe mal davon aus, wenn der Fulcrum sich auf den Boden setzt, zumindest mal ansatzweise den Tisch auf einer angenehmen Höhe zu haben.
Hm. Nee, weiß ich nicht, warum ja die anderen sich... Es wird nur beschrieben, dass da so ein Holztisch steht, sonst gar nichts. Und Eltrad saß ja auch auf dem Boden, als sie angekommen sind.
Ach ja, guck mal, das habe ich überlesen. Also chinesische Sitzgruppe.
Quasi, genau.
Okay.
Und nachdem sie da sitzen, geht aus einem dieser Antigravpanzer so eine Laderampe auf. Und das macht sie ein bisschen unentspannt, weil sie denken, sie werden jetzt überrannt oder irgendwas. Aber dann kommt da einfach nur das Essen raus. Stell ich mir auch
lustig vor. Es war gar kein Kraftpanzer, es ist das Catering.
Genau.
Das Catering-Auto.
Ja. Und dann essen sie tatsächlich auch Fleisch. Also alle bis auf einer.
Der Eltern ist Vegetarier.
Genau. Sagt aber auch zu Solomon, er soll gerne Fleisch essen, weil angeblich ist es ein sehr gutes. Und das ist dann das erste und eventuell auch einzige Mal, vielleicht erfahren wir das noch, wo Solomon sich dann auf die Seite von Eidolon schlägt, weil die beiden weigern sich zu essen. Alle anderen hauen mal ordentlich rein.
Ja, vermuten wahrscheinlich Gift.
Ja, ja klar. Vor allem, wenn der Eltrad erstmal nichts davon isst, das ist ja schon ein bisschen verdächtig. Aber der erklärt das.
Hast du an der Stelle das Gesicht von einem Elder vor Augen? Hm. Dass der irgendwie Augen und Mund hat? Weil alle Elder, die ich irgendwie im Kopf habe, haben immer einen Helm an.
Ja. Der aber nicht, weil nachher wird ja noch beschrieben, wie seine Augen aussehen kurz.
Aber mir fällt jetzt keine Figur ein, wo man das sehen wird.
Ich kenne zufällig die Figur von einem Runenpropheten, auch der hat einen Helm an. Also, ja, nicht momentan. Ja,
muss man nachher mal gucken. Genau, und beim Essen fragt der Solomon dann, warum die Elder sich dazu entschieden haben, Kontakt aufzunehmen, statt sie anzugreifen. Denn sie hätten die Empress Children ja bestimmt schon beobachtet, seit sie da sind. Und der Fulcrum guckt ihn erstmal böse an.
Genau. Und dann sagt der Eltrad, ja, haben wir.
Und genau, also der Eltrad beantwortet das dann auch, weil, warum nicht, ne? Und er wollte wissen, warum sie zwar auf den Welten gelandet sind, diese dann aber halt nicht erobert bzw. beansprucht haben. Und das hat ihn halt neugierig gemacht. Dann wollte er mal nachfragen, warum.
Mhm.
Und der Fulcrum sagt ihm das dann auch, dass er die Welten halt einfach zu schön fand und sich deswegen so entschieden hat, dass die halt nicht ausgebeutet werden dürfen.
Genau. Ich meine, das haben wir ja vorher schon mal gehört, aber... Also das ist irgendwie nicht der Fulcrum, der die Laer ausgerottet hat.
Nee, ich weiß nicht, vielleicht treibt er irgendwie ein doppeltes Spiel oder ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwie ist es komisch. Und was er jetzt auch erklären würde, warum der Eltrad auch nicht so genau weiß, ob er Fisch oder Fleisch ist, weil das erste hat die Laer ausgerottet und das macht er hier in auf Naturburschen.
Genau.
Und diese Jungfernwelten, wie der Eltrad sie nennt. Mhm. Die warten halt auf die Elder und die darf man ihnen auch nicht wegnehmen, weil sonst würden sie auch angreifen. Und da fragt er, ist das eine Drohung? Und der Eltrad sagt, das ist ein Versprechen.
Genau. Was jetzt nicht besser ist als eine Drohung oder sowas. Aber er sagt auch extra, dass das, was Fulcrum da von sich gibt, irgendwie so unerwartet ist, weil sie kennen die Chimpansee ganz anders. Und das hat sie auch so neugierig gemacht und interessant und nur deshalb haben sie erstmal beobachtet, statt anzugreifen.
Aber das ganze Gespräch ist dann auch jetzt so ein bisschen unter Spannung geraten, was auch diese Begleiter der beiden Seiten in Kampfbereitschaft versetzt.
Mhm.
Die jetzt auch denken, okay, gleich geht's los. Der Fulcrum löst die Anspannung dann auf, lacht halt laut. Und fragt dann nach dem Elefanten im Raum im nächsten Satz, und zwar, warum sie sich überhaupt unterhalten.
Genau. Also der Schlagabtausch vorher geht ja noch ein bisschen um das Thema Arroganz und Kriegsherr und dass die Elder ja die Galaxis beherrscht haben Also das eskaliert so ein bisschen hoch und jedes Mal denkt man, okay, jetzt tötet er ihn, jetzt bringt er ihn um. Aber es passiert einfach nie. Und dann, genau wie du sagst, fragt Fulcrim tatsächlich noch relativ locker, um was es eigentlich geht. Ja, und der Eltrad meint, das willst du eigentlich gar nicht wissen, weil das wird dich ziemlich böse machen, wenn ich dir das sage. Und dann will Fulcrim es ja erst recht wissen. Also.
Ja, hält ja auch nicht lange hinterm Berg damit. Ne? Also sagt ihm halt relativ gerade heraus, dass Horus im Sterben liegt. Und somit sind wir jetzt in der Zeitlinie auf Darwin. Er sagt ihm auch, dass Horus auf Darwin ist.
Mhm. Ist also doch ein Hexer.
Tötet ihn. Und er sieht halt, dass das Chaos, dass Horus vom Chaos beeinflusst wird und quasi den Lügen vom Chaos ausgesetzt ist. Und wird zwar überleben, aber für die Galaxis wäre es besser, wenn er sterben würde.
Ja, und das fand Fulcrim dann wirklich doof. Er haut mal mit der Faust auf den Tisch, was dafür sorgt, dass der Tisch in zwei Hälften bricht. Und er findet das so gar nicht cool, dass der Eltrad wünscht, dass Horus stirbt. Und will wissen, warum.
Warum wünschst du meinem Bruder den Tod? Und dann sagt der Eltrad, dass Horus alle verraten wird und seine Armeen gegen den Imperator wenden wird. Und er wird die Galaxis zu 1000 Jahren Krieg und Leid verdammen.
Und jetzt überlegen wir, mit am Tisch sitzt Tavitz.
Mhm.
Das heißt, eigentlich hat Tavitz viel früher erfahren, was Sache ist, als wir das mitbekommen haben. Die Frage ist nur, ob er es geglaubt hat.
Der sitzt ja da. Wie konnte er dann bitte schön nicht glauben, dass die Flotte die Bomben auf Istvan 3 schickt?
Genau das, ja.
Leute, das macht doch keinen Sinn. Soweit habe ich gar nicht gedacht, weil ich erst kurz vor der Aufnahme im Lesen fertig geworden bin. Aber stimmt. Auf den Trichter hätte er viel früher kommen müssen.
Ich meine, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Vielleicht kommt noch so ein Stück Gehirnwäsche und Eltrad wird umgebracht und war eh alles Quatsch, was der Lügenhexer erzählt hat. Aber man weiß ja nicht. Ich hätte auch das nicht erwartet, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber ich hätte auch nicht erwartet, dass Solomon dieses ganze Kapitel über so skeptisch und eigentlich derjenige ist, der am feindseligsten ist.
Naja, er ist ja schon irgendwie Hardliner, ne? Der ist ja schon im Bruderkrieg und im Dekret des Bruderkriegs mit den Xenos ausrotten und so, ist er ja schon immer mit vorn dabei.
Ja.
Das hat ja der Imperator befohlen.
Ja, gut.
Ja, das kann ich schon nachvollziehen, aber ja. Das andere nervt mich das viel mehr.
Ja, wie gesagt, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Einfach.
Ja, aber ist auch krass, was der da einfach so raushaut, ne? Dass wir einen Bruderkrieg zu erwarten haben, das wussten wir ja schon. Mhm. Aber dass der 1000 Jahre dauern wird, oder meint er damit, dass es halt bis in 40k hineinreicht, weil der Bruderkrieg an für sich, der wird ja irgendwann mal enden mit der Schlacht um Terra. Es ist die Frage, wann findet die Stadt die Schlacht um Terra? Dauert das jetzt die ganze Buchreihe jetzt tausende Jahre? Oder geht es hier jetzt wirklich drum, auch die Auswirkungen, die das Ganze im Nachhinein dann hat?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, die Auswirkungen erleben wir im 40k ja immer noch.
Ja.
Ja, ich habe keine Ahnung, wann dieser Bruderkrieg beendet wird. Also so richtig ausgebrochen ist er ja noch gar nicht.
Nee, wir sind ja erst auf Istvan 3. Da ist ja erstmal nur beseitigen all dessen, was man nicht mehr gebrauchen kann.
Genau.
Und Kampf mit anderen Legionen hatten wir ja noch gar nicht.
Ja, es steht gefühlt einer bevor mit den Imperial Fists, weil das sind die einzigen, die da jetzt quasi die Gegenrolle übernommen haben, aber viel mehr sind noch gar nicht aufgetreten.
Beziehungsweise die Worldbearers gegen die Ultramarines. Das wird ja auch noch ausstehen.
Genau, das wird ausstehen, aber die Ultramarines sind ja noch gar nicht auf dem Schirm gewesen, oder?
Nee. Und Space Wolves gegen Thousand Suns. Das wird auch noch fehlen.
Ja, das wurde ja so am Rand ein bisschen beschrieben, aber ich vermute mal, es wird ein Buch darüber geben.
Ich gehe auch davon aus. Es wurde nur beschrieben, dass er abgehauen ist. Der, dessen Namen mir gerade nicht einfällt.
Magnus. Der ja eigentlich eine der tragischsten Gestalten ist. Das würde mich schon noch interessieren, warum oder wie es dazu gekommen ist.
Ja, ja. Ja, Magnus finde ich auch spannend, weil der ist ja eigentlich in Anführungszeichen relativ, also was wir von ihm gelesen haben, relativ rational und benutzt ja die Magie ja nur um, weil es halt einfach praktisch ist.
Mhm, genau.
Und hat damit ja erstmal gar nichts Böses vor.
Ja. Ja. Ja, gut.
Ach, das würde mich mal interessieren, wie der dann halt in die Fänge von Zinch gekommen ist.
Ich habe so ein bisschen drüber gelesen, aber das besprechen wir dann, wenn's soweit ist irgendwann.
Ja, und damit ist das Kapitel dann auch schon vorbei.
Aber ich find's cool, dass die Elder jetzt doch wieder auftauchen. Ich hatte schon Angst, das war so nur so ein kleiner Augenblick und das war's. Aber jetzt kriegen wir ein bisschen mehr von denen mit.
Ja, ja, vor allem, dass die einen Mund haben, um zu essen. Dass die überhaupt essen.
Du weißt wirklich nicht, wie die aussehen, oder?
Nee.
Das sind Elfen.
Ich kenne die nur mit Helm.
Ja, ja, die sehen aus wie Elfen. Mit spitzen Ohren und normalen Gesichtern. Bisschen größere Augen.
Stimmt, bei den Harlekin haben meistens auch irgendwelche Masken an.
Ja. Sind zwar nur Halbmasken, aber man sieht das Gesicht ja trotzdem nicht. Ja.
Ja, stimmt, ja, doch, spitze Ohren haben sie.
Ich weiß nicht, wie groß sie sind, weil tatsächlich ist Fulcrim einer der kleineren Primarchen. Ich habe mal so ein Video gesehen mit Größenvergleichen. Ich weiß nicht, ob sie so groß sind wie normale Menschen oder ein bisschen größer, keine Ahnung.
Der kleinste ist Alpharus Omegon, oder?
Genau. Was ja auch sinnvoll ist, weil dann ist er halt nicht viel größer als ein normaler Space Marine und kann sich noch besser untermischen.
Also beide.
Ja, genau. Das ist auch eine spannende Geschichte. Ich hoffe, die kommt dann noch irgendwann.
Ja. Fand ich eigentlich auch ganz cool. Wer bin ich? Nun gut. Dann hätte ich gesagt, schließen wir die Folge für heute.
Mhm.
Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne Bewertungen da bei Apple Podcasts. Das hilft uns auch bei der Reichweite und bei der Sichtbarkeit. Und auch wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Hier bei den Two Queer Nights. Gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai.